Das Wintersemester ist an den Hochschulen in Thüringen, aber auch im restlichen Bundesgebiet angelaufen. Der Sommer, welcher von Bewerbungen und Einschreibestress, aber auch dem Abwarten geprägt war, ob man wirklich den Studienplatz erhält, welchen man unbedingt wollte, ist nun vorbei. Die meisten Studieninteressierten sind nun eingeschrieben. Ein paar warten noch auf die Ergebnisse von Losverfahren, um nachzurücken. Doch mit der Suche nach dem eigenen Zimmer, einer Wohnung, dem Platz im gewünschten Seminar und der Frage, wie die nächsten Wochen und Semester zu finanzieren sind, bleibt das Stresslevel der neuen Studierenden konstant, wenn es nicht gar stetig steigt. Überfüllte Seminare, astronomische Mieten und schlechte Betreuungsverhältnisse. Dagegen wendet sich der Freie Zusammenschluss von Studentinnenschaften und ruft zur Wende in Hochschulen und am Wohnungsmarkt auf. Wir sprechen mit Ronja Hesse, dem Vorstandsmitglied des Studentischen Dachverbands, über diese Themen.
Hallo Ronja.
Guten Morgen.
Ronja, du studierst in Lüneburg und lebst in Berlin. Wie ist der Wohnungsmarkt zwischen beschaulicher Provinz und brodelnder Großstadt?
Ja, der Wohnungsmarkt in Berlin ist natürlich gerade irgendwie relativ präsent in den Medien aufgrund des eklatanten Anstiegs der Mieten in den letzten 10 Jahren. Das ist natürlich enorm und die Mieten sind gerade wirklich horrende, gerade im studentischen Bereich, also natürlich nicht nur da, aber WG-Zimmer gehen kaum noch unter 400 Euro weg. Aber ich glaube, es ist ein Trugschluss zu denken, dass es in vielen kleineren Städten total entspannt ist. Also auch in kleineren Hochschulstädten ist der Druck auf den Wohnungsmarkt enorm groß. Es gibt ein paar Ausnahmen, vor allem in den neuen Bundesländern, aber in Lüneburg zum Beispiel liegt der Schnitt durchaus über dem Durchschnitt bundesweit und der Wohnungsmarkt ist alles andere als entspannt und das gilt für viele vergleichbare Hochschulstädte.
Ja, du sprachst davon, dass auch der Wohnungsmarkt in kleineren Hochschul- und Universitätsstädten angespannt ist. Kannst du da vielleicht nochmal näher drauf eingehen, wie sich das explizit dann für Studis gestaltet in der Praxis?
Naja, das hat viele Dimensionen. Also ich meine, zum einen gibt es den Preis, den ich am Ende zahle für mein Zimmer oder meine kleine Wohnung. Das sind ja irgendwie so in der Regel die verschiedenen Optionen, die man hat, wenn man zum Studieren in eine Stadt geht und nicht bei seinen Eltern wohnen bleibt. Entweder ich ziehe ein WG-Zimmer oder ich versuche mir eine Zimmerwohnung zu nehmen. Der Preis ist in den letzten Jahren in fast allen Hochschulstädten enorm gestiegen für studentischen Wohnraum und die meisten anderen Wohnräume für andere Gruppen auch. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist natürlich irgendwie, dass die Suche enorm schwierig ist. Gerade zu Semesterbeginn haben wir das alle Jahre wieder, dass viele Studis nichts finden, dass gerade in den größeren Hochschulstädten oder in den Wohnungsmärkten, wo besonders hoher Druck ist, Studis am Mitte Oktober noch dastehen, kein Zimmer haben, keine Wohnung haben, auf Support, auf Couches, auf Isomatten angewiesen sind und das ist natürlich kein guter Start ins Studium. Das erschließt sich wahrscheinlich jeder. Also das ist so die andere Dimension von diesem Missstand, dass Leute einfach nicht entspannt anfangen können zu studieren, sondern eigentlich immer nur Druck haben. Wo schlafe ich heute Nacht? Und da werden ja auch die Studierendenschaftsvertretungen dann gerade aktiv und organisieren Bettenbörsen und so weiter. Aber nicht, weil es Spaß macht, sondern weil es leider notwendig ist.
Was genau sind denn diese Bettenbörsen?
Bettenbörsen sind so eine Art Plattform, das ist dann immer ein bisschen anders gestaltet, die Studierendenschaftsvertretung oder auch andere Initiativen gestalten, um zu Beginn des Semesters den größten Druck aufzufangen oder den größten Schwall aufzufangen, weil ich meine, bei Hochschulstädten hat man natürlich die besondere Situation, dass zu einem gewissen Zeitpunkt sehr, sehr viele Menschen in die Stadt ziehen und dass der Wohnungsmarkt auffangen sollte, könnte, aber es nicht tut. Und entsprechend organisieren dann eben diese Gruppen einen Wohnungsmarkt und suchen quasi in WGs in der Stadt hilfsbereite Leute und die irgendwie eine Couch zur Verfügung stellen oder einfach nur einen Platz auf dem Boden oder ein Gästebett oder irgendwie, wie es gerade in Frankfurt, die University of Applied Science in Frankfurt hat eine enorm große Bettenbörse, die haben ganze Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, wo Feldbetten drin sind, wo Leute auf Isomatten pennen können. Genau, das ist auch ein bisschen lustig, dass da der Universitätspräsident das Wohnzimmer seiner Dienstwohnung oder der Kanzler, dass der Kanzler hat seine Dienstwohnung quasi zur Verfügung gestellt. Ja.
Also enormer Druck, man muss immer was Neues suchen. Mieten von mehr als 500, 600, gar 700 Euro für ein WG-Zimmer können in Städten wie Berlin, München oder Köln vorkommen. Die Wohnpauschale nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz liegt bei 250 Euro. Wie sollen Studis sich damit ein Zimmer leisten können?
Das ist eine sehr gute Frage. Oftmals gar nicht so richtig, weil die Praxis ist, dass die meisten Studierenden deutlich mehr als 250 Euro für ihr Zimmer ausgeben. Das kommt bei allen Statistiken raus. Die Wohnraumpauschale ist leider nicht erhöht worden bisher. Und das Ergebnis ist, dass die Studis eben den Rest vom Geld, was sie so haben, dafür verwenden. Viele Studis arbeiten nebenbei, um genau sowas finanzieren zu können. Und ja, die Wohnraumpauschale ist eben vor allem in Städten wie München oder Frankfurt oder Berlin oder Hamburg eher ein Tropfen auf den heißen Stein.
Und wenn du sagst, sie arbeiten nebenbei, dann geht es ja dabei nicht nur um die Miete. Man muss ja dann auch noch mehr Sachen bezahlen.
Ja, FDP und Grüne haben Anfang des Jahres so im Bundestag verschiedene Anträge eingebracht, die vorsehen, die Wohnpauschale im BAföG mit einer ortsabhängigen Komponente zu versehen. Haltet ihr das für ein sinnvolles Instrument? Wie beurteilt ihr diese Vorschläge?
Also ich meine, die Idee ist natürlich sehr naheliegend, weil die Durchschnittsmieten sich von Ort zu Ort sehr stark unterscheiden. Es gibt durchaus Städte, wo man auch mit 250 Euro noch ein Zimmer finden kann, und es gibt Städte, da ist es quasi unmöglich. Entsprechend würde ich sagen, das kann ein Teil von der Lösung sein, aber man darf, wenn man über solche möglichen Instrumente spricht, nicht außer Acht lassen, dass man eigentlich grundsätzlich über den Wohnraum sprechen muss und grundsätzlich über Wohnraumpolitik, und dass nur irgendwie jetzt ortsabhängig den Studis mehr Geld geben sicherlich irgendwie wichtig ist, und die Wohnraumpauschale muss hoch. In welcher Form genau, müsste man dann diskutieren. Aber trotzdem müssen wir allgemein darüber sprechen, wie rasant gerade die Mieten steigen, weil das Problem haben ja nicht nur Studierende.
In Thüringen ist es ja so, dass in den ländlichen Regionen vor allem auch die Einwohnerzahlen zurückgehen. In den Städten Weimar, Erfurt, Jena irgendwie haben wir trotzdem steigende Einwohnerinnenzahlen, auch einen Druck auf dem Wohnungsmarkt. Da kommt man ja auch in diesen Konflikt. Seht ihr, dass da verschiedene soziale Gruppen gegeneinander ausgespielt werden? Wie wollt ihr das vermeiden?
Das ist am Wohnungsmarkt sicherlich ein Problem, dass verschiedene soziale Gruppen oder vor allem benachteiligte Gruppen gegeneinander spielen, was günstigen Wohnraum angeht, weil es einfach irgendwie in den Städten momentan nicht genug gibt, und da ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten unglaublich viel verpasst worden, unserer Meinung nach, was irgendwie den Bau von sozialem Wohnungsraum angeht, aber auch was irgendwie Sanktionierung von Leerstand angeht oder entsprechende Steuerpolitiken. Genau, und entsprechend ja, ist das Ergebnis, dass Leute, die Schwierigkeiten haben, Wohnraum zu finden, gegeneinander ausgespielt werden, weil sie gegeneinander konkurrieren in Bezug auf den begrenzten Wohnraum, den es gibt. Was aber auch die falsche Lösung ist irgendwie, und was auch immer wieder begegnet, ist zu sagen, ja, dann zieht doch in die günstigen Städte und studiert doch einfach woanders. Das hatte ich irgendwie regelmäßig in letzter Zeit, dass Leute das gesagt haben. Aber für unsere Position ist ganz klar, man muss selber wissen, wo man studieren will. Man sollte das auch realisieren können, und den Studis dann vorzuwerfen, dass sie in eine größere Stadt wollen oder halt den Studiengang studieren möchten, den sie studieren möchten, finde ich ja eine ganz fatale Konsequenz.
Das würde ja dann auch bedeuten, dass reichere Leute eher das studieren können, was sie wollen, während ärmere Leute darauf angewiesen sind, irgendwo irgendwas zu studieren. Die Wohnpauschale im BAföG reicht also nicht. Wie sieht es ansonsten mit der staatlichen Studienfinanzierung aus?
Naja, eher mau, würde ich sagen. Also das BAföG ist natürlich irgendwie so das größte Instrument, was wir in Deutschland haben, um Studienfinanzierung zu ermöglichen für Leute, deren Elternhaus das nicht leisten können. Das ist ja das Konzept, dass BAföG in aller Regel davon abhängt, was meine Eltern verdienen. Und das finden wir grundsätzlich ein Problem, weil es geht um irgendwie erwachsene Menschen, die sich vielleicht von mir im Elternhaus emanzipieren wollen und auch können sollten, die dann aber immer wieder im Kontext ihrer Eltern beurteilt werden und deren Lebensfinanzierung davon abhängig gemacht wird. So, entsprechend fordern wir auch ein elternunabhängiges BAföG. Genau. Und ansonsten gibt es einfach auch nicht so enorm viel. Also sicherlich gibt es Stipendien und es gibt auch irgendwie keine super geringe Anzahl an Leuten, die Stipendien bekommen, aber also halt auch nicht die Mehrheit. Und zudem kann man auch durchaus kritisch betrachten, inwiefern Stipendien vergeben werden und welche Personen Stipendien bekommen. Und was wir eigentlich brauchen, ist eben eine Grundfinanzierung, die allen Studis zusteht und die unabhängig von Leistungskriterien, von Herkunft, von Elterneinkommen und so weiter vergeben wird oder einfach gezahlt wird.
Also fordert ihr letztendlich eine Anpassung des BAföGs oder wollt ihr irgendwie eine andere Form von Grundfinanzierung von Studis? Was ist da so der Finanzrahmen, den ihr euch vorstellt?
Also wie man es da am Ende nennt, da bin ich relativ indifferent. Es gibt verschiedene Begriffe, Studienhonorar, BAföG, es kann von mir aus weiter BAföG heißen, aber es muss grundlegend revolutioniert werden anhand der Kriterien, die ich gerade genannt habe. Ich glaube, das ist sehr, sehr zentral in unseren Forderungen. Und eine Erhöhung ist auf jeden Fall auch notwendig. Es gab jetzt vor kurzem auch wieder eine Studie, die ergeben hat, dass Studis im Durchschnitt, ich glaube, es waren 916 oder 917 Euro ausgeben. Da reicht der BAföG höchst Satz nicht. Und das ist das Mindeste, um das das BAföG erhöht werden muss. Wir streben aber eigentlich eher was um die 1.000 Euro pro Monat an, wozu man dann natürlich noch die Diskussion nehmen kann mit ortsangepassten Mietpauschalen. Genau.
Wenn man das in Zahlen ausdrückt, irgendwie so um die 1.000 Euro für Studis irgendwie, sollen das dann andere auch bekommen? Also wäre jetzt so eine vielleicht ganz banale Frage irgendwie. Es gibt ja noch andere Auszubildende, sowohl im beruflichen Ausbildungskontexten als auch vielleicht im dualen Ausbildungswesen, aber auch Schülerinnen. Da gibt es ja manchmal auch die Situation, dass die für eine Ausbildung woanders hinziehen, irgendwie vielleicht auch sich vom Elternhaus emanzipieren wollen, nicht mehr zu Hause leben wollen. Gibt es da einen Austausch mit anderen Interessensvertretungen für Schüler, für Auszubildende, vielleicht auch eine gemeinsame Art Solidarität?
Punktuell gibt es da sicherlich einen Austausch und das ist eine total zentrale Forderung. Also ganz viele dieser Probleme wie Lebensfinanzierung während der Ausbildung oder während dem Bildungsweg betreffen eben nicht nur Studierende. Und deswegen ist ganz klar total wichtig zu sagen, wir gehen das solidarisch an. Wir fordern das auch für andere Gruppen, weil für die ist es genauso notwendig und die fordern das auch selber und das unterstützen wir. Und es gibt da verschiedene Austauschformate, die haben ja sehr aber auch Vertretungen, mit denen wir durchaus gerne mal sprechen über solche Fragen. Und wenn das BAföG für Studis erhöht wird, wird das BAföG natürlich oder muss das BAföG natürlich auch irgendwie für SchülerInnen und Auszubildende erhöht werden. Und über Lebensfinanzierung in Deutschland allgemein kann man ja auch mal sprechen, unabhängig davon, ob Menschen sich gerade in einem Bildungsweg befinden oder nicht. Es gibt dann natürlich auch irgendwie Austauschplattformen und Bündnisse, die ein bisschen aktionistischer sind, zum Beispiel das Bündnis Lernfabriken Meutern, was den Anspruch hat, genau für sowas eine Plattform darzustellen, eben SchülerInnen und Auszubildende und Studierende und alle anderen, die am Bildungssystem beteiligt sind, zusammenzubringen und über solche Fragen zu sprechen und Forderungen zu stellen.
Also jetzt nochmal zusammenfassend, welche geeigneten Maßnahmen bräuchte es aus eurer Perspektive gegen die Wohnungsnot?
Wenn man es ganz kurz sagen will, Mieten runter, BAföG rauf. Ich habe ja schon gesagt, dass wir es total zentral finden und das darf man nicht außer Acht lassen. Wir können das BAföG erhöhen, aber das löst nicht die Probleme, die wir im Wohnungsmarkt haben, dass ganz viele Leute an den Stadtrand gedrängt werden, dass ganz viele Leute keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden. Deswegen müssen wir grundsätzlich darüber sprechen, wie gestalten wir Wohnen in Städten und anderswo auch neu. So, das ist der eine Punkt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Mieten nicht weiter steigen oder wieder sinken. Und wir müssen dafür sorgen, dass überhaupt mehr Wohnraum, der bezahlbar ist, geschaffen wird und nicht nur Luxuswohnungen. Und dann müssen wir auch dafür sorgen, dass irgendwie Menschen das bezahlen können bei den Preisen, die jetzt gerade da sind. Und das bedeutet, wir müssen mehr Geld auszahlen, damit Leute sich finanzieren können und sich auf das konzentrieren können, was sie gerade in ihrem Lebensabschnitt machen, nämlich studieren. Und es ist überhaupt kein Problem, wenn Studierende sich entscheiden, arbeiten zu gehen neben dem Studium. Aber wenn das aus einem Zwang geboren ist, ist es schon ein Problem.
Ja, vielleicht doch noch eine Nachfrage. Du hast so ein bisschen sozialen Wohnungsbau angesprochen. In Thüringen werden jetzt an verschiedenen Stellen Wohnheime saniert, neu gebaut. Also in Jena hat gerade Neues eröffnet. Die ehemalige Zahnklinik in Erfurt wird eben saniert. Da sollen 300 Wohnheimplätze entstehen, mit einem Nebengebäude, glaube ich, sogar ein paar mehr. Sind das geeignete Maßnahmen oder ist das eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein? Und wie beurteilt ihr das?
Also ich meine, Bau von Studierendenwohnheimen ist sicherlich eine geeignete Maßnahme, um studentischem um studentischer Wohnungsnot zu begegnen. Und wir fordern auch, dass mehr Wohnheimplätze entstehen, gebaut werden und so weiter. Genau, und da muss man immer wirklich genau gucken, wer macht das jetzt gerade? Machen das die Studentenwerke oder Studierendenwerke oder machen das private Investoren? Was sind dann auch die Preise? Weil es gibt auch Studiwohnheime, die sich Studis nicht mehr leisten können, wo ein Zimmer gut und gerne irgendwie 500 bis 700 Euro kostet. Das sind dann in der Regel die von privaten Investoren. Aber die Gesamtproblematik wird darüber natürlich nicht gelöst, weil auch wenn man Studiwohnheime zum Beispiel öffnet für Auszubildende und SchülerInnen, wobei SchülerInnen davon seltener tangiert sind, gibt es immer noch enormen Mangel an sozialem Wohnungsbau, also Wohnraum. Und entsprechend müsste man auch an anderer Stelle eben mehr bauen und nicht nur für Studis.
Der Freie Zusammenschluss von Studentenschaften hat gestern, am Montag, dem 15. Oktober, seine neue Kampagne unter dem Titel Herbstnöte-Kampagne Lernen am Limit gestartet. Da geht es neben Wohnungsnot, wo wir im ersten Teil des Gesprächs vorrangig drüber geredet haben, auch um die Themen Betreuungsverhältnisse und Studienfinanzierung. Wie gestaltet sich bei diesen Themen die aktuelle Situation für Studierende? Wie sieht das vor Ort aus?
Also wir adressieren damit gewisse Missstände, die wir eben sehen, vor allem im Hochschulbereich. Sicherlich gibt es die auch in anderen Bildungsinstitutionen. Also und wir haben einfach eklatante Missstände an ganz vielen Stellen im Bildungssystem, die unterfinanzierungsbedingt sind. Das Ergebnis ist, dass es einen enormen Mangel gibt an Lehrenden, seien es nun ProfessorInnen oder wissenschaftliche MitarbeiterInnen an Hochschulen. Und das Ergebnis ist, dass die Betreuungsrelation entsprechend schlecht ist. Und das Resultat ist auch, dass Seminare dann entsprechend überbelegt sind. Und dazu kommt dann, dass auch Räumlichkeiten oft einfach Mangelware sind, also nicht überall, aber an vielen Stellen gibt es einfach oft keine adäquaten Räume für die Seminare und Vorlesungen etc. Und das Ergebnis davon ist dann, dass Studis während ihrer Seminare und während ihrer Vorlesungen irgendwie sich gegenseitig halb auf dem Schoß sitzen oder auf dem Boden Platz nehmen. Wenn sowas mal passiert, ist das vielleicht auch ganz amüsant, aber als Dauerzustand eben einfach nicht. Das ist was, das wir adressieren wir mit dieser Kampagne neben dem Thema Wohnraum mit. Da möchte ich noch kurz einen kleinen Schlenker machen. Das Problem zu wenig Lehrende ist auch an Schulen gerade wirklich dramatisch oder an vielen Schulen gerade relativ dramatisch. In der Zusammenarbeit mit der Kampagne oder mit dem Bündnis Lernfabriken Meutern wollen wir eben das auch adressieren. Und dann quasi das dritte Element neben Unterfinanzierung im Bildungssektor und Wohnraum ist eben die Studien- bzw. Lebensfinanzierung während der Bildungswege. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über das BAföG gesprochen. Und das ist eben Kern dieses Punktes, den wir mit adressieren. Und warum machen wir das alles zusammen? Also Wohnraum ist gerade relativ akut und wird auch medial viel aufgegriffen. Aber wir sehen eben Zusammenhänge innerhalb dieser Probleme, weswegen wir die gerne alle zusammen thematisieren möchten. Und dazu kommt, dass diese Probleme, also diese drei Aspekte eben zu Beginn des Semesters in der Regel besonders akut sichtbar werden. Das heißt, irgendwie Anfang Mitte Oktober, wenn die Studis anfangen zu studieren, spüren alle am eigenen Leib, was es bedeutet, dass das Bildungssystem gerade unterfinanziert ist, was es bedeutet, dass BAföG nicht rechtzeitig kommt, weil ich nämlich einfach keine Kohle mehr habe auf meinem Konto, und was es bedeutet, keinen Wohnraum zu finden. Und deswegen dachten wir, es wäre eine gute Idee, diese drei Sachen zusammen zu Beginn des Semesters das in Form einer Kampagne zu thematisieren und aufzuzeigen, dass die Studis eben nicht alleine damit sind, weil das ist oft ein Gefühl, was entsteht. Ich bin allein mit meinem Problem, ich irgendwie muss mich nur irgendwie darum kümmern, sondern dass das strukturelle Probleme sind, die wir gemeinsam angehen müssen.
Ja, ich kenne solche Sachen wirklich auch aus eigener Erfahrung. Also wenn dann so ein Seminar total voll ist, man kann sich auch wirklich überhaupt nicht konzentrieren. Und die ganzen anderen Sachen, ich hatte jetzt schon länger kein Problem mehr damit, Wohnung zu finden, aber dann immer die Wohnung wieder zu vergeben an neue Studierende. Das ist unglaublich ablenkend vom Studium. In Erfurt kann man dann meistens noch einfach sagen, okay, solche Seminare mache ich halt nicht mit. Aber ich weiß, dass es in anderen Städten wirklich auch anders aussieht.
Die Situation an den einzelnen Standorten ist so ein bisschen unterschiedlich, wie Mariette mit ihrem eigenen Beispiel vielleicht schon skizziert hat. Was fordert ihr denn genau? Also geht es darum, die Betreuungsrelation nur zu verbessern oder habt ihr da quasi einen breiteren Forderungskatalog, der sich auf die Themen so Betreuungssituation, Studienfinanzierung auch noch erstreckt?
Also es gibt sicherlich eine ganze Palette an Forderungen, die sich aus der Analyse, die wir haben, zu den aktuellen Problemen im Bildungssektor ergeben. Wenn wir fordern, die Betreuungssituation ist schlecht, oder wenn wir sagen, die Betreuungssituation ist schlecht und die Betreuungsrelation muss sich verbessern, das heißt, es müssen mehr Lehrende pro Studi da sein, ist das Ergebnis, dass wir auch fordern, dass mehr Geld in die Hand genommen wird, um diese Leute zu bezahlen. So, das heißt, da ist ganz explizit eigentlich die Forderung mit drin, dass eben mehr Geld in Hochschulen fließen muss und soll. Betreuungsrelation bedeutet aber unserer Meinung nach nicht nur, dass da einfach ein paar mehr Leute an der Hochschule rumspringen oder also an der Hochschule beschäftigt sind, um Studierende zu betreuen oder da Forschung und Lehre zu machen, sondern eben auch, unter welchen Bedingungen sind die denn da? Weil wir sehen eigentlich seit Jahren, dass die Arbeitsbedingungen an Hochschulen schlechter werden. Und das hat natürlich auch massive Auswirkungen darauf, wie können wir studieren. Also ich meine, nebst der Tatsache, dass es ein enormes Problem für Menschen ist, wenn sie unter so fürchterlichen Bedingungen angestellt sind, wie an vielen Hochschulen in Deutschland der Fall, also mit Laufzeiten unter einem Jahr, schlechter Bezahlung, trotz Promotion und all so Sachen, hat das eben auch Auswirkungen darauf, dass diese Menschen, die dann eben die Lehre übernehmen an Hochschulen und auch an vielen Schulen, sich nicht darauf konzentrieren können, das gut zu machen, sondern eigentlich die ganze Zeit mit ihrem eigenen Struggle, mit ihren eigenen Zwängen beschäftigt sind. Und das ist einfach kein Dauerzustand. Und solche Sachen sind dann irgendwie immer der Rattenschwanz, den man eigentlich auch mitfordern muss, wenn man das Problem ganzheitlich angehen will und nicht nur punktuell sich ein paar Sachen rausgreifen möchte.
Und wer macht noch mit bei eurer Kampagne?
Die Kampagne wird von verschiedenen Bündnissen getragen. Da sind ziemlich viele Gruppen dabei. Also zum einen habe ich das Bündnis Lernfabrik Meutern schon erwähnt, die quasi das Ganze auf ein bisschen breitere Füße stellen und vielleicht auch nochmal irgendwie sehr grundsätzliche Kritik haben an vielen Stellen, wo eben auch SchülerInnen und Auszubildende und auch Lehrende oder LehrerInnen mit dabei sind. Auf der anderen Seite gibt es das Bündnis Studis gegen Wohnungsnot. Da ist vor allem das Thema Wohnraum relativ präsent, naheliegenderweise. Und da sind zum Beispiel so Gruppen dabei wie die Juso-Hochschulgruppen, also bundesweit, und Campus Grün bundesweit und die linke SDS bundesweit. Außerdem zum Beispiel der Bundesverband ausländischer Studierender oder verschiedene Landesstrukturen, wie zum Beispiel die Konferenz Thüringer Studierendenschaften und auch gewerkschaftlich organisierte Studis, die GW-Studis oder die Bundesarbeitsgruppe der Studis in Verdi. Und außerdem ist auch das Aktionsbündnis gegen Bildungs- und Studiengebühren mit dabei, was uns sehr freut, und die Landesarztenkonferenz Hessen.
Ja, also verschiedene Bündnisstrukturen auf Bundesebene, aber auch lokale Strukturen. Wenn man sich die Kampagne so anschaut mit ihren also diesen drei Hauptthemen, gibt es dann vielleicht auch lokale Unterschiede irgendwie in der Ausgestaltung, lokale Schwerpunktsetzung, weil der eine Standort vielleicht gar nicht so von Wohnungsnot betroffen ist, der andere aber schon?
Ganz klar. Und das ist auch ganz klar in der Intention in dieser Kampagne, dass manche dieser Probleme betreffen alle. BAföG ist ein Thema, das ist überall präsent und es gibt eigentlich keine Standorte, wo das egal wäre. Das Thema Wohnraum, da sieht es irgendwie anders aus. Und wir haben diese Themen zusammengebracht, damit Leute vor Ort ihre Themen adressieren können, ihre Probleme sichtbar machen können und zu ihren Themen Veranstaltungen machen können und eben die anderen Forderungen solidarisch mittragen, weil grundsätzliche Probleme der Unterfinanzierung im Bildungssektor dahinterstehen, dahinter liegen. Und das eben mit zu adressieren, ist ein zentraler Punkt. Aber natürlich können sich die einzelnen Gruppen, die vor Ort Aktionen machen, das raussuchen, was für sie gerade am relevantesten ist.
Welche lokale Gruppen machen denn da mit? Und hast du da vielleicht so ein, zwei Beispiele, was die exemplarisch machen? Ist das eine Demo? Ist das eine inhaltliche Veranstaltung?
Also die Veranstaltungsformate unterscheiden sich sehr stark. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Von einfach nur Infoständen und Flyer auslegen bis hin zu großen Demos und Protestplena und inhaltlichen Veranstaltungen ist da eigentlich alles dabei. Standorte sind diverse mit an Bord. Von Lüneburg über zum Beispiel Halle, Mannheim, Freiburg, Duisburg-Essen, eine Menge Universitäts- und Hochschulstädte. Ich glaube, am größten werden die Aktionen in Frankfurt. Den meisten Leuten ist ja auch bekannt, dass die Wohnraumsituation in Frankfurt alles andere als lustig ist. Der ASTA, die University of Applied Science zum Beispiel, hat zwei Wochen Aktionen auf die Beine gestellt, inklusive einer riesen Bettenbörse, die sie parallel managen. Und das gipfelt eben dann in einer Vollversammlung, zu denen wir aufrufen am 14.11., die an fast allen der Standorte, die ich gerade genannt habe und an noch ein paar mehr stattfinden werden, Vollversammlung oder Protestplena, um eben sichtbar zu machen, dass viele Studis davon gerade betroffen sind, sich zusammenfinden und über diese Probleme sprechen. Und dann wird es am Ende des Novembers nochmal eine Konferenz geben oder einen Kongress unter dem Titel Lernen am Limit in Hannover, wo über weitere Perspektiven gesprochen werden kann. Wie wollen wir weitermachen? Wie wollen wir das Thema präsent halten? Weil nur weil wir jetzt diese Kampagne machen, wird nicht am Ende der Kampagne alles, Ponyhof sein. Vielleicht kann man ein bisschen was anstoßen und einfach das Thema auch weiter und weiter und weiter präsent halten.
Abgesehen vom 14. November und dem Kongress in Hannover, wo finden Interessierte weitere Informationen und wie können Einzelpersonen und Organisationen noch mitmachen?
Also mitmachen kann man immer. Wir freuen uns sehr, wenn Leute sich an uns wenden und sagen, schickt uns Material, seid mit dabei und dann kriegt ihr Material von uns, wenn ihr das wollt. Und wirklich alles hilft, alles, was irgendwie Sichtbarkeit schafft, von Nutzen des Hashtags Lernen am Limit, irgendwie über Teilen von Pressemitteilungen und Posts, Social-Media-Arbeit, die wir machen. Es gibt eine Facebook-Seite Lernen am Limit. Und wenn man lokal was machen möchte, dann, keine Ahnung, kann das gehen von einem Infostand bis hin zu Großveranstaltungen. So. Aber man sollte sich nicht selber unter Druck setzen und denken, wow, ich kann da gar nichts helfen, ich kann da gar nichts machen, weil ich es nicht schaffe, 600 Leute auf die Straße zu bringen. Das ist Quatsch. Ich glaube, bei dem Thema hilft jede einzelne Veranstaltung einfach schon, um Bewusstsein dafür zu schaffen, dass diese Probleme strukturell bedingt sind. Wo kann ich mehr erfahren? Ich habe schon gesagt, es gibt eine Facebook-Seite, Lernen am Limit, ist die einzige, die so heißt, findet man ziemlich leicht. Und es gibt eine Website, www.lernenamlimit, alles zusammen, ohne Punkte.de. Und da stehen auch die wichtigsten Informationen und die wird auch dauerhaft aktualisiert.